Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Für das heutige Gespräch geht's mal wieder Richtung Norden, nach Bremen. Und mein Gast ist eine Frau, die sich auch privat, aber vor allem beruflich sehr dafür interessiert, Menschen zu unterstützen, die in ihrem Leben freiwillig oder auch unfreiwillig vor Veränderungen oder in der Situation stehen, wo sie sich verändern müssen und nicht so richtig wissen, was sie eigentlich in der Zukunft machen können und vielleicht auch manchmal gar nicht wissen, was sie so richtig möchten. Denn sie ist Expertin für persönliche Zukunftsplanung, insbesondere für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen oder in dem Bereich, die wir als geistig Behinderte bezeichnen. Ganz, ganz herzlich willkommen, Caroline Emmerich.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und sag auch Hallo und guten Morgen.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast oder Zeit nimmst für unser Gespräch. Und vielleicht am Anfang frage ich immer die Frage nach so einem Geräusch, was typisch sein könnte für deine berufliche Tätigkeit oder vielleicht etwas, was dir gerade so durch den Kopf geht.
So ganz typische Geräusche gibt es vielleicht gar nicht, weil ich gar nicht so einen Arbeitsalltag habe, wo immer ein bestimmtes Geräusch wiederholt auftritt. Ich arbeite an so unterschiedlichen Stellen, mal im Büro und mal in Seminarräumen, mal bin ich mit der Bahn unterwegs. Also ein Geräusch, was mich viel begleitet, sind die Ansagen der Deutschen Bahn, wenn sie denn dann kommen, wenn ich reisend unterwegs bin. Ein anderes Geräusch, was mich schon auch häufig begleitet, ist, wenn ich mit Flipcharts arbeite und etwas auf Flipcharts schreibe, visualisiere oder auch Flipcharts umblättere. Das macht ja auch ein Geräusch. Das ist schon auch etwas, was öfter mal in meinem Alltag vorkommt.
Okay, dann frage mal so erstmal, wie bist du eigentlich auf dieses Thema persönliche Zukunftsplanung gekommen?
Mein allererster Kontakt, der liegt schon viele, viele, viele Jahre zurück. Der war im Rahmen meines Studiums. Ich habe in Bremen an der Uni Bremen Behindertenpädagogik studiert und dort ist mir Stefan Dose begegnet. Stefan Dose hat bei uns einen Lehrauftrag gemacht zu unterstützter Beschäftigung. Er war zu dem Zeitpunkt relativ frisch von seinem USA-Auslandsaufenthalt zurückgekommen, wo er in den USA eine Weile studiert hat. Und er hat viele wertvolle Ideen mitgebracht. Und in diesem Lehrauftrag, wo er über unterstützte Beschäftigung mit uns nachgedacht und das hier weitergedacht hat, da hat er auch einmal das Thema persönliche Zukunftsplanung mit einfließen lassen. Und das fand ich ein so spannendes Thema, dass ich letztendlich darüber meine Diplomarbeit damals geschrieben habe und auch angefangen habe, zusammen mit Stefan Dose und dann auch kurze Zeit später noch mit Susanne Göbel, ja, dieses Thema auch im Rahmen von Fortbildungen an andere weiterzugeben. Und das ist, wie gesagt, schon super lange her. Und ich finde, es ist eines der spannendsten Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und mich hat es überhaupt nicht mehr losgelassen. Mich begeistert es bis heute. Und ja, insofern ist es ein Thema, was mir ganz, ganz arg ans Herz gewachsen ist.
Mhm. Warum hat dich das angesprochen?
Ja, weil ich fand, dass es so eine andere Möglichkeit war, Menschen dabei zu begleiten, für sich und für ihr Leben eine Perspektive zu entwickeln. Weil die Haltung, die hinter persönlicher Zukunftsplanung steckt, mir so sehr nahe liegt. Und weil mich auch die Methoden total angesprochen haben, das weiß ich, da war ich damals sehr begeistert, dass es so ein kreativer Zugang ist und nicht irgendwie so eine Abfragesituation, sondern dass man mit lustvollen, kreativen Methoden versucht, etwas herauszufinden. Und auch die Idee, dass man das nicht alleine tun muss, sondern dass andere einbezogen sind. All das waren so Faktoren, die haben mich einfach sehr angesprochen und die haben sehr dem entsprochen, wie ich dachte, dass Menschen gut unterstützt werden können. Und das war so der Kern, weshalb meine Begeisterung da schnell entfacht war.
Ja, nun kann man ja sagen, man führt in vielen Alltagsgesprächen, geht es ja um Zukunft, ne, um Zukunftsthemen oder auch wenn so ein Förderplan erstellt wird, kann man auch sagen, da geht es um Zukunftsthemen. Aber das, was du ja machst, ist ja etwas ganz anderes. Und um uns da vielleicht anzunähern, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen etwas dazu sagen, was also dieses Konzept ausmacht und wo das ursprünglich ja, hergekommen ist, wo so die Wurzeln liegen.
Fange ich doch mal mit den Wurzeln an. Also die Wurzeln liegen in den USA und in Kanada. Und sie gehen im Grunde darauf zurück, dass insbesondere auch Menschen mit Lernschwierigkeiten und auch ihre Angehörigen eingefordert haben, dass sie selber entscheiden wollen, wie sie leben möchten. Dass sie selbst bestimmen wollen, dass sie teilhaben wollen und nicht nur in irgendwelchen Sonderinstitutionen ihr Leben verbringen möchten, sondern dass sie da teilhaben wollen, wo alle anderen Menschen auch sind. Und da gab es so eine Gruppe von Menschen, die das ernst genommen haben, das aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, und wie kann man das eigentlich methodisch auch realisieren, dass Leute diesem Wunsch auch gut nachgehen können? Was braucht's eigentlich dafür? Und da sind an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Ideen methodisch entwickelt worden. Es hat sich eine sogenannte Learning Community dazu auch etabliert, die diesen Ansatz vorangetragen und weitergedacht hat. Und dann ist das eben in den deutschsprachigen Raum geschwappt, weil es Menschen gab, die von Deutschland aus in den USA waren, dort studiert haben. Einer ist Stefan Dose, eine andere ist zum Beispiel Susanne Göbel. Und die haben das dort kennengelernt und haben gesagt, sie sind so begeistert davon und sie möchten das unbedingt in den deutschsprachigen Raum mitbringen, wenn sie wieder zurück sind. Und das haben sie gemacht und sie haben hier im deutschsprachigen Raum den Begriff persönliche Zukunftsplanung dafür geprägt. Im US-amerikanischen sprach man da eher von person-centered planning, personenzentriertes Planen. Sie wollten einen schönen Begriff sozusagen hier dafür einführen und haben sich für dieses Wort entschieden, persönliche Zukunftsplanung. Sie haben vieles angefangen zu übersetzen, Materialien, aber auch Texte geschrieben, um das ein bisschen zu verbreiten. Beide haben angefangen, über Fortbildungsarbeit das hier publik zu machen. Und so wurde einfach wie ein kleiner Schneeball, der mal angefangen hat, etwas daraus, was immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das war so, der Startschuss hier war so Anfang, Mitte der 1990er Jahre.
Und für wen ist jetzt die Methode geeignet? Wir haben ja so, der Podcast ist ja jetzt insbesondere für Familieninteressierte, ne, mit dem Williams-Beuren-Syndrom. Die Personen sind ja in der Regel auch ganz gut sprachlich unterwegs. Manchmal ist es so ein bisschen schwierig herauszufinden, was man eigentlich so möchte. Würdest du denken, dass man mit dieser Personengruppe auch ganz gut machen kann? Hast du schon mal mit jemandem gearbeitet, der WBS hat?
Ich selber hatte noch keinen Kontakt im Rahmen von Zukunftsplanung zu jemandem mit WBS. Grundsätzlich würde ich sagen, erstmal ist das was für alle Menschen passend sein kann, wenn sie über sich und ihr Leben und ihre Perspektive nachdenken wollen. Entstanden ist es sehr klar für eine Personengruppe, der man das ganz lange nicht zugetraut hat, weil man gesagt hat, kognitiv sind diese Menschen vielleicht gar nicht in der Lage dazu, einen weiteren Zeitraum für ihr Leben in den Blick zu nehmen und eine Perspektive zu entwickeln. Und da war eben der Ansatz, naja, doch, wir müssen einfach andere Wege finden, damit Menschen das gut tun können. Aber man hat schnell gemerkt in der Umsetzung, letztendlich ist das nicht nur etwas, was für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen relevant sein kann, sondern eigentlich für alle Menschen, die so den Bedarf haben, für sich eine Perspektive zu entwickeln oder auch eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, was läuft eigentlich gerade gut oder nicht so gut in meinem Leben. Insofern finde ich, also ich habe Zukunftsplanungen moderiert für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, genauso wie für eine Studierende, die am Ende ihres Studiums gesagt hat, ich glaube, das war's noch nicht. Vielleicht ist es was ganz anderes. Ich habe moderiert für Einzelpersonen genauso wie für Gruppen. Also es könnte auch für eine Familie immer etwas sein. Also eine Gruppe kann eine Familie sein, kann aber auch ein Team sein, was sich mit seiner Zukunft beschäftigt. Wo wollen wir hin mit unserer Arbeit? Eine Familie, die überlegt, wie kriegen wir eine gute Unterstützungssituation gemeinsam hier gestemmt, wenn wir ein Kind hier in der Familie haben, was einen Unterstützungsbedarf hat. Das könnte zum Beispiel auch so eine Ausgangsfrage sein. Also insofern, ja, auch für einen Personenkreis von Menschen mit WBS oder ihre Angehörigen könnte das ein Modell sein. Immer dann, wenn es so um Fragen geht von Lebensabschnitte, die sich verändern. Vielleicht geht die Schulzeit zu Ende und man muss überlegen, was kommt eigentlich danach? Oder ein bisschen weiter gedacht im Leben, jemand arbeitet und die Rente steht an und man überlegt, wie soll das denn eigentlich weitergehen, wenn ich nicht mehr tagtäglich zu meiner bezahlten Arbeit gehe? Das können solche Ausgangssituationen sein, so Lebensabschnitte, die sich ändern. Aber es kann auch einfach der Wunsch sein nach, boah, ich habe so eine tolle Idee und die möchte ich gerne verwirklichen. Ich würde gerne mal eine große Reise machen oder ich will ein Jahr Auszeit. Und wie will ich dieses Jahr Auszeit verbringen? Genauso wie eben die Frage von, wie können wir gute Unterstützung für uns organisieren, zum Beispiel als Familie. Auch sowas könnte gut ein Anlass für so eine Zukunftsplanung sein.
Wow, ist ein richtig großes Feld, in wo du unterstützen kannst.
Genau, groß, finde ich, trifft es als Begriff. Also bei der Zukunftsplanung beschäftigen wir uns in der Regel mit großen Fragen. Da geht es nicht so sehr um, was will ich am Wochenende tun. Solche Fragen, die würden wir nicht unbedingt in der Zukunftsplanung klären. Die lassen sich vielleicht gut am Küchentisch nebenbei klären, sondern eher um große Fragen in dem Sinne, dass es nicht ganz schnell oder ganz leicht ist, die zu beantworten, dass es vielleicht auch manches abzuwägen gilt oder überhaupt erstmal eine Idee geboren werden soll. Immer dann macht es Sinn, so eine Zukunftsplanung tatsächlich auch zu starten.
Und wenn wir jetzt auf die konkrete Ebene der Anwendung kommen, hast du eine Idee, wie viele Zukunftsplanungen du schon durchgeführt hast oder begleitet hast?
Leider nicht. Also ich habe nie Statistik darüber geführt. Es sind viele, die mir einfach sehr präsent im Kopf sind. Aber nein, ich weiß leider nicht, wie viele ich begleitet und moderiert habe.
Okay, aber wie ist dann so ein typischer Ablauf? Also ich stelle mir vor, ich bin jetzt Vater von, mein Kind ist 18, 19. Und ich würde mich an dich wenden mit der Frage, könntest du uns unterstützen dabei, so eine Richtung zu finden oder Ideen zu sammeln? Wie ist dann da so ein typischer Ablauf? Kriegst du da einen Anruf oder eine E-Mail oder wie kommen erstmal die Leute auf dich?
Ja, genau. Wie kommen die Leute überhaupt auf das Thema, ist schon mal eine spannende Frage, weil das ist nicht unbedingt was, wovon alle schon gut Bescheid wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Meistens ist es so, dass es irgendwen gibt, der jemandem etwas davon erzählt hat und sagt, ah Mensch, das könnte doch vielleicht für dich eine passende Variante sein. Also vielleicht auch jemand, der hier diesen Podcast hört und dann an jemanden denkt und sagt, ah Mensch, für den oder die wäre das geeignet. In der Regel braucht es irgendeine Person, die einen Hinweis gibt oder man liest mal etwas darüber. So, also und dann hat so ein Vater, wie du es gerade skizziert hast, also davon erfahren und dann würde der tatsächlich entweder eine E-Mail schicken oder mich anrufen oder auch, also es gibt nicht nur mich, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Moderatoren, Moderatorinnen für persönliche Zukunftsplanung. Und dann würden wir so erste Vorinformationen austauschen. Warum soll diese Planung denn stattfinden? Will die Person selber das eigentlich auch? Wäre so eine Frage, die ich hätte, wenn du mich anrufen würdest und für einen 18-jährigen Sohn oder Tochter nachfragen würdest. Und dann würden wir recht bald, wenn sich das so abzeichnet, mal einfach ein erstes Kennenlernen ausmachen. Wenn das möglich ist, dann super gerne im wirklich persönlichen Kontakt. Also wir treffen uns in echt.
Ich könnte nach Bremen kommen und gleich verknüpfen mit dem Besuch im Weserstadion zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Genau. Im Weserstadion würden wir uns vielleicht nicht für so ein erstes Kennenlernen verabreden, aber du könntest danach oder davor ins Weserstadion.
Genau. Ich habe im Sommer haben wir eine Stadiontour gemacht und da gibt es auch bestimmten Plätzchen, da kann man sich auch Räume mieten. Also Caroline, theoretisch könnten wir auch bei so einer Zukunftsplanung im Weserstadion machen. Aber gut, entschuldige,
Cool. Naja, das zeigt schon, natürlich, man könnte auch eine richtige Zukunftsplanung im Weserstadion machen für einen echten Fußballfan. Also ist ein bisschen kostspielig, aber man kann sich da so einen Raum mieten, das stimmt schon. Also das wäre durchaus denkbar. Fürs erste Kennenlernen würden wir vielleicht uns in meinem Büro verabreden oder manchmal einfach auch im Wohnzimmer der Familie oder der Person, um die es geht. Manchmal auch im Büro eines Fachdienstes, der diese Person unterstützt. Also je nachdem. Wir würden uns kennenlernen und es würde mir, wenn ich da angefragt bin, drum gehen, dass die Person von mir ein bisschen was erfährt, aber dass ich auch ein bisschen was darüber erfahre. Wer ist diese Person und was ist der Anlass für diese Planung und worum soll es eigentlich in dieser Planung gehen? Und ich finde, es ist zum Beispiel eine ganz wichtige Voraussetzung, dass die Person auch das Gefühl hat, Ja, mit dieser Moderatorin oder mit diesem Moderator kann ich mir das vorstellen, weil das geht ja um sehr persönliche Fragestellungen und da muss schon auch die Chemie stimmen. Also ist die Besetzung geeignet? Nur weil ich jetzt den Erstkontakt habe, muss das ja nicht genau gleich passen. Wenn wir uns verabreden, dass es tatsächlich in Richtung Zukunftsplanung gehen soll, dann würden wir vielleicht uns noch ein- oder zweimal weiter treffen, denn wir müssen überlegen, wer soll eigentlich dabei sein? Bei Zukunftsplanung ist es üblicherweise so, dass man nicht für sich alleine die Planung macht, sondern dass man andere einbezieht. Im Konzept Zukunftsplanung heißt das, man lädt einen Unterstützungskreis ein. Und das ist eine möglichst heterogen zusammengesetzte Gruppe. Da können Familienangehörige drin sein. Da können Freunde, Freundinnen drin sein. Also, wenn der 18-Jährige plant, dann wäre es super. Da sind auch andere 16-, 17-, 18-, 19-Jährige dabei und nicht nur lauter Oldies. Da können drin sein vielleicht der Nachbar oder die Nachbarin. Vielleicht aber auch die Lehrerin oder der Lehrer. Vielleicht jemand, den die Person vor allem von früher noch kennt, aus der Kindergartenzeit. Wie auch immer. Da können auch professionelle, bezahlte Unterstützungspersonen dabei sein, die einfach auch ein bestimmtes Know-how mitbringen. Manchmal vielleicht auch jemand, der aus medizinischer Sicht notwendig ist oder. Also, es geht darum, eine möglichst vielfältig zusammengesetzte Gruppe zu gewinnen, die ganz bewusst verschiedene Perspektiven also in diesen Planungsprozess mit einbringt. Das ist so das, was wir als großen Gewinn immer wieder erleben. Und dann würden wir, wenn wir darüber nachgedacht haben, auch drüber sprechen, wie soll die Einladung erfolgen.
Caroline, darf ich ganz kurz nochmal nachfragen? Du hattest gesagt, also heterogen, also bunt gemischt. Was wären so Kriterien, nachdem man die auswählt? Weil die hast du ja aufgezählt, das sind ja, können ja ganz, ganz viele Menschen sein. Was wäre für dich so ein Kriterium, dass du sagst, okay, nach dem Kriterium guckt mal oder hört mal in euch hinein, wer könnte sein?
Ja, also tatsächlich ein oberes Kriterium heißt für mich nicht mehr vom Gleichen. Also nicht die 10. Sozialpädagogin oder nicht das 20. Familienmitglied, sondern eine gute Mischung. Und ein Kriterium ist für mich auch, wen findet die Person wichtig? Also manchmal ist das auch einfach eine emotionale Verbindung, die da ausschlaggebend ist. Vielleicht kennt sich eine bestimmte Person gar nicht so richtig gut in dem Thema aus, um das es bei der Planung gehen soll, aber sie ist emotional so eine große Stütze und soll einfach dabei sein. Und manchmal ist es gerade gut, dass sich jemand überhaupt nicht auskennt in dem Thema. Also es geht vielleicht um die Frage von beruflicher Orientierung. Und der Nachbar ist eingeladen und der sagt, ey, keine Ahnung von beruflicher Orientierung. Aber seine Perspektive ist so toll, weil er vielleicht ganz andere Fragen stellt als alle anderen, die sich richtig gut in dem Thema auskennen. Und weil er nicht immer um die Ecke kommt und sagt, ja, aber das geht doch nicht. Sondern weil er einfach anders denkt. Also das sind so Kriterien. Wer denkt anders oder wer hat einen bestimmten Zugang dazu? Oder wer hat vielleicht auch eine eigene Vorerfahrung? Manchmal brauchen wir Leute, die auch selber, ja, so eine Situation, um die es gerade geht, schon mal erlebt haben. Also, wenn wir an dein Beispiel nochmal denken, da ist ein junger Mensch, der sich verselbstständigt, der ausziehen wird. Vielleicht ist es hilfreich, dass da nochmal jemand anders da ist, wo dieser Auszug und sowas auch gerade vor vielleicht 2 Jahren stattgefunden hat und wo Eltern oder auch der junge Erwachsene selber nochmal berichten können, wie war es bei ihm und wo das einfach auch nochmal eine Stärke sein kann. Also das wäre so das Kriterium von möglichst heterogen.
Ja, danke. Ich hatte dich jetzt unterbrochen beim, wie lange ist, du warst dabei, oder? Wie lange es dauert? Oder?
Ja. Genau, also dann würden wir eine Einladung erstellen und die Person lädt ein. Also nicht ich als Moderatorin lade dazu ein, sondern die Person lädt ein zu ihrer Zukunftsplanung. Manche nennen das auch, sie laden ein zu ihrem Zukunftsfest. Wir hätten dann verabredet, an welchem Tag das stattfinden soll und wie viel Zeit wir uns nehmen. Das kann eine Zeitspanne von 3 Stunden sein, was aber eher kurz ist. Das kann auch mal eine Zeitspanne von 5 oder 6 Stunden sein. Weil wir das dann eher so anlegen, dass es tatsächlich ein Tag ist, wo wir sehr konzentriert miteinander nachdenken und wo wir auch nette und fröhliche Elemente bewusst mit einbauen. Also ein gemeinsames Essen oder ich erinnere mich an eine Zukunftsplanung von einem jungen Mann, dem ist Tanzen total wichtig. Und dann gab es eben immer in der Pause auch Musik und wir konnten tanzen. Solche Elemente sind da durchaus auch mit drin. Es soll ein Tag sein, der stärkt und der Perspektiven aufzeigt. Und genau, also das alles würde zur Vorbereitung mit dazugehören. Genauso wie davon würde dieser 18-Jährige und seine Familie nicht so viel mitkriegen, aber auch würde dazu gehören in der Vorbereitung, dass ich mich auf die Suche mache nach einer Co-Moderatorin oder einem Co-Moderator. Denn in der Regel gestalten wir das gemeinsam. Dass wir diesen Tag zu zweit begleiten, hat den Grund, dass eine Person immer dafür zuständig ist, das Gespräch zu moderieren und sehr präsent zu sein, dass alle gut miteinander im Gespräch, im Kontakt sein können. Und die andere Person ist eher dafür zuständig, das Gesagte und das Wichtige zu visualisieren. Wir arbeiten auf großen Papieren, Flipcharts und andere Formate, dass nichts verloren geht von dem, was da besprochen wird.
Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, dass ja manchmal ist es ja ganz schön, im Mittelpunkt zu stehen, dass sich vieles um einen dreht. Aber es kann ja auch manchmal ganz schön unangenehm sein. Also wenn die alle da, du hast gesagt, 4-5 Stunden dann über mich reden, wie ist das? Wie sind da deine Erfahrungen? Wie kann man da vielleicht so Sorgen und Ängste abbauen? Und oder lässt du denen noch Raum? Wie machst du das so? Wie gehst du damit um?
Also diese Sorgen und Ängste, die kommen häufiger mal in dem Vorkontakt. Wobei ich erlebe noch viel häufiger eher die Sorge, ich kann doch nicht auch den einladen oder die, ich hätte die so gerne dabei, aber ich kann die doch nicht fragen, ob die sich so lange Zeit für mich nimmt. Also das ist häufig noch etwas, was im Vorwege auftaucht. Und da bin ich ganz klar ermutigend und sage, probier es. Also die Person selber kann auch immer noch Nein sagen, wenn sie das nicht möchte. Und die Erfahrung, die ich weitergeben kann, ist, dass Leute ganz häufig gerne kommen, wenn sie eingeladen werden dazu. Und dass sie manchmal so Sachen sagen wie, ich fühle mich geehrt, dass ich dabei sein darf. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und natürlich ist es anstrengend, so eine Zukunftsplanung und auch anstrengend, im Mittelpunkt zu stehen. Und Leute berichten aber sehr viel davon, dass sie das genießen konnten und dass sie so sehr den Unterschied merken, dass ja mit ihnen und nicht über sie gesprochen wird und dass das eine echte Qualität ist.
Jetzt hast du schon gesagt, du arbeitest gerne und viel mit Flipcharts, ne, mit Zeichnungen. Hast du denn sonst Materialien, mit denen du arbeitest, um ja vielleicht etwas zu visualisieren oder zu symbolisieren?
Genau, es gibt unterschiedliche Materialien, die ich gerne nutze. Also in so einem Zukunftsplanungsprozess, wenn wirklich der Unterstützungskreis sich mit der Person versammelt und wir so einen Tag haben, den wir gestalten, dann sind es ganz viele so Papiere, die an der Wand hängen und wo wir alles Wichtige aufschreiben, aber auch aufmalen. Also wenn jemand nicht so ganz gut darin ist, Schriftsprache zu entziffern, dann sind Bilder wichtig. Aber ehrlicherweise, auch für mich sind Bilder oft viel wichtiger, weil sie nochmal das anders in mir verankern, was es da eigentlich geht. Sie machen das lebendiger, als wenn ich da nur auf ein geschriebenes Wort gucke. Also insofern entstehen da oft sehr kreative Plakate in einem solchen Prozess. Wir haben aber auch noch andere Materialien. Es gibt zum Beispiel verschiedene Kartensets, mit denen man über bestimmte Fragen nachdenken kann oder einfach auch Bilder, die man gut nutzen kann. Das ist häufig allerdings etwas, was ich eher in einer Vorbereitungssequenz nutze und nicht unbedingt dann zum Einsatz bringe, wenn so ein Zukunftsplanungstreffen, so ein Zukunftsfest, wie auch immer man es dann nennt, tatsächlich stattfindet. Aber genau, da gibt es allerlei verschiedene auch Arbeitsblätter, wo man schon mal über sich nachdenken kann, die kreativ gestaltet sind, also die nicht so Fragebogencharakter haben, wie man das vielleicht sonst von irgendwelchen Gesprächen auch beim Abend oder so kennt, sondern die eher Lust machen, sich mit sich und dem, wie das Leben so sein soll, zu beschäftigen.
Also vom zeitlichen Ablauf her, du hast gesagt, ich würde dich kontaktieren, dann gibt es so zwischen, so habe ich so rausgehört, 1 bis 3 vielleicht Vorbereitungstreffen und dann den Tag oder vielleicht das Wochenende, an dem man sich trifft. Wie lange ist so ein Prozess üblicherweise? Also über welchen Zeitraum gestaltest du das?
Auch das ist wieder nicht so ganz standardmäßig festgezurrt. Das kommt ein bisschen drauf an, auch zum Beispiel, ob es ein Treffen bleibt, wo wir uns mit allen versammeln, oder ob es vielleicht auch noch ein zweites oder ein drittes Treffen ein halbes Jahr später oder ein Jahr später braucht. Also es gibt Zukunftsplanungsprozesse, die ich schon mehrere Jahre begleite. Mhm. Das heißt nicht, dass wir uns wöchentlich oder monatlich sehen. Manchmal sehen wir uns ein halbes Jahr überhaupt gar nicht. Und es gibt Zukunftsplanungsprozesse, da liegt zwischen dem ersten Kontakt und dem tatsächlichen Zukunftsplanungstreffen ein halbes Jahr. Und dann ist das auch so, dass ich zumindest darin nicht mehr erforderlich bin, sondern dass dann irgendwie das Netzwerk da auch gut ohne mich und eine weitere Moderation weitermachen kann. Also insofern kann ich das nicht standardmäßig beantworten, aber das so als grobe Orientierung. Ich würde es immer als einen Prozess verstehen, denn auch wenn wir an diesem Tag uns versammeln und ganz konkret planen, eigentlich geht es ja erst danach so richtig los. Mhm. Denn das eine ist die Planung und das, was wir denken und auf Papier bringen. Und das andere ist ja aber auch die Umsetzung. Ohne die ist es ja nur einfach erstmal eine schöne Idee. Also es soll ja was in Gang kommen. Dafür tun wir das ja.
Ja, wie organisierst du das oder welche Anregung gibst du dazu, dass es dann umgesetzt wird?
Ein Zukunftsplanungstreffen endet immer mit konkreten Verabredungen. Wir gehen nicht auseinander, wenn wir nicht auch einen Aktionsplan sozusagen haben. Das ist meine Aufgabe auch als Moderatorin, dafür zu sorgen, dass es ganz konkrete Verabredungen gibt, auf denen festgehalten wird, was geschieht, wer macht das eigentlich und wann geschieht das auch. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch gerade Familien immer wieder rückmelden, was sie sehr wichtig finden, dass es eine Klarheit gibt, dass alle Beteiligten da auch involviert sind und dass sie das Gefühl haben, boah, wir müssen das nicht alles alleine tun. Also diejenigen, die als Unterstützer, Unterstützerinnen dabei sind, die sind zum Mitdenken dabei und häufig übernehmen sie aber auch ein Puzzleteil in diesem Gesamtprozess. Sie sagen, ach Mensch, da kann ich doch eine Recherche machen oder da kann ich dich doch begleiten bei einer Besichtigung von, nehmen wir zum Beispiel einer potenziellen Wohnsituation. Sodass also auch da einfach so das Gefühl ist, boah, das wird von mehreren Schultern getragen und es gibt eine Entlastung, zum Beispiel gerade auch für eine Familie, eine ganz wichtige Komponente. Und was ich auch als sehr große Unterstützung immer wieder rückgemeldet bekomme und auch selber erlebe, ist, all die Unterstützer und Unterstützerinnen, die einbezogen sind, die kommen mit ihrem Know-how, die kommen mit ihren Verbindungen zu dieser Person, mit ihren Vorerfahrungen, die kommen aber auch als vernetzte Personen in diesen Prozess. Heißt, die haben ja auch ein eigenes Netzwerk, die kennen wieder irgendwen. Und das sind häufig Kontakte, auf die wir so sehr zurückgreifen können. Wir suchen zum Beispiel nach einer Arbeitsperspektive und es gibt eine Idee, wo dieser junge Mensch vielleicht sich mal erproben möchte. Und irgendwer sagt, ach Mensch, da kenne ich doch wen, mein Nachbar, mein Kumpel aus dem Fußballverein, wer auch immer. Der arbeitet doch bei Betrieb XY, den frage ich einfach mal, ob wir da nicht auch ein Praktikum organisiert kriegen. Also das sind so die informellen Kontakte, die wir gebrauchen können, um einfach Wege zu finden, eine Perspektive zu ermöglichen und das umzusetzen, was diese Person sich vorstellt.
Du hast gesagt, welche Personen man für den Unterstützungskreis auswählen sollte oder nach welchen Kriterien, möglichst bunt. Und jetzt frage ich doch nochmal nach der Rolle der Moderatorin oder des Moderators. Wer wäre aus deiner Sicht da geeignet und wer ist vielleicht nicht so gut geeignet?
Geeignet sind Leute, die im Grunde mit der Person, um die es geht und auch ihrem Umfeld bisher wenig Berührungspunkte haben. Als Moderatorin, als Moderator muss ich Abstand haben, um diesen Prozess gut begleiten zu können. Ich brauche nicht ein ganz tiefes Know-how von dieser Person und allem, was sie bisher erlebt hat, sondern es tut gut, dass ich von außen komme und als Moderatorin qualifiziert bin in persönlicher Zukunftsplanung, aber sonst ja ein Kennenlernen habe und einen ersten Eindruck von der Person, aber nicht weiter involviert bin. Je dichter ich dran bin an der Person, umso mehr bin ich im Unterstützungskreis gefragt. Mhm. Dann habe ich nämlich Ideen, die ich unbedingt selber einbringen will. Dann habe ich eine Meinung dazu. Und all das braucht es als Unterstützerin oder als Unterstützer. Aber als Moderatorin muss ich einfach auch Fragen stellen können und sollte nicht permanent in so eine Rolle kommen, dass ich denke, oh, dazu will ich auch inhaltlich was sagen. Und ah, da fällt mir auch noch eine Idee für diese Person ein. Sondern es ist meine Rolle, da den Prozess gut im Blick zu behalten und diese Gruppe gut begleiten zu können. Auch mal Widersprüche oder Dynamiken aushalten zu können und mittragen zu können. Und je dichter ich verbunden bin mit der Person, umso weniger bin ich geeignet, in diese Moderationsrolle zu gehen.
Gibt's so Prozesse von Zukunftsplanung, die bei dir so besonders hängen geblieben sind, die besonders eindrücklich waren? Kannst du da vielleicht auch so ein bisschen was aus dem Nähkästchen anonymisiert plaudern?
Sehr gerne. Ich nehme mal das Beispiel eines jungen Mannes, Anfang 30 war er, Ende 20, Anfang 30 war er. Seine Eltern haben Kontakt mit mir aufgenommen. Seine Eltern hatten im Rahmen eines Vortrags von der Idee von Zukunftsplanung gehört und kamen am Ende des Vortrags zu mir und sagten, sie glauben, dass das was sein könnte, was für ihren Sohn total hilfreich wäre. Sie skizzierten ihren Sohn, ein junger Mann aus dem Autismus-Spektrum, der früher mal gesprochen hat, aber dann irgendwann nicht mehr. Und sie skizzierten, dass in der Familie eine Uneinigkeit bestünde, ob da, wo er lebt, eigentlich ein guter Platz für ihn ist und dass man ihn ja nicht selber fragen könnte. Und dass das durchaus was wäre, wo sie einfach dem gerne nochmal nachgehen würden, ob man da irgendwie mit ihm eine gute Perspektive entwickeln kann. Und dass sie aber nicht wüssten, ob er sich darauf einlässt. Und er lebt eben nicht mehr zu Hause, er lebte in einer Einrichtung, nicht so wahnsinnig weit von der Familie entfernt, aber die Eltern fanden, das ist eine super Stelle, wo er lebt. Und die Geschwister fanden, ja, das ist ganz gut da, aber eigentlich müsste der viel mehr in die Großstadt und der ist doch nicht so ein Landei, sondern der will was erleben und deswegen muss der eigentlich da ausziehen. Das war im Grunde der Streit in der Familie. Und ich habe versprochen, ich komme mal vorbei und wir lernen uns kennen und bitte dann, wenn er selber aber gerade auch bei seinen Eltern zu Besuch ist, er war zu dem Zeitpunkt regelmäßig am Wochenende bei seinen Eltern. Und wir lernten uns kennen und ich hatte sofort das Gefühl, dass er sehr präsent ist. Also die Eltern hatten vorher gesagt, sie wüssten gar nicht, ob er das aushält in so einem Gespräch. Er war die ganze Zeit sehr präsent. Er ist einmal kurz weggegangen, hat sich Kekse geholt und ist mit den Keksen einfach wiedergekommen. Und wir haben zwei größere Planungstreffen dann auch tatsächlich verabredet. Und vieles musste in der Stellvertretung gedacht werden, weil er kann uns nicht Antworten geben, wenn wir ihn fragen. Er kann es nicht mit Wörtern ausdrücken. Das ist eine sehr eindrückliche Zukunftsplanung für mich gewesen, weil wir ganz bewusst ein sehr heterogenes Netzwerk auch um ihn herum gebildet haben, weil wir wussten, ja, es geht nur stellvertretend. Wir können nur Hypothesen bilden. Und die Frage blieb, lebt er am richtigen Ort oder nicht? Und es war aber so deutlich geworden, dass Wohnen nicht das Einzige ist, sondern dass es auch um Teilhabe sonst geht und wie gelingt es eigentlich, Lebensqualität in sein Leben zu bringen. Und es sind viele, viele wertvolle Ideen entstanden, zum Beispiel auch, weil Menschen von früher aus seiner Kindheit mit einbezogen waren. Und die nochmal an Dinge erinnert haben, die echt Lebensqualität für ihn bedeutet haben. Zum Beispiel war ein bisschen verloren gegangen, wie sehr er Hunde liebt. Und er blüht echt auf, wenn er Hunde in seiner Umgebung hat. Aber als junger Erwachsener gab es gar keine Hunde mehr in seiner Umgebung. Er konnte nicht selber einen Hund halten. Aber wir haben geguckt, wo gibt's Hundekontakte? Wir haben auch eben diese Frage mit dem Wohnen bearbeitet und verschiedene Leute haben auch verschiedene Wohnangebote mit ihm besichtigt. Wir hatten immer ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kriegen wir über eine Reaktion von ihm mit, wo es ihm richtig gut gefällt und wo nicht. Das haben wir nicht durch Besichtigungen hinbekommen. Aber tatsächlich hat die Einrichtung, in der er lebt, nochmal gesagt, ja, okay, wir könnten uns vorstellen, tatsächlich auch nochmal etwas zu verändern. Und sie haben ihm eine andere Wohnform angeboten. Und er ist richtig, richtig aufgeblüht dort. Und wir haben gemerkt, ah, das ist ein toller Wohnplatz. Ein Beispiel für sein Selbstbewusstsein, was in dieser Zeit auch enorm gewachsen ist, ist, er hat sich einen Bart wachsen lassen. Seine Mutter fand das eher nicht so gut. Die fand, das sieht nicht schön aus. Und er hat aber alles dafür getan, dass er seinen Bart trägt und dass der nicht abrasiert wird und hat sich da sehr selbstbewusst gezeigt. Und ich finde insgesamt, er ist so mutig geworden, er ist so selbstbewusst geworden. Er hat im Ausprobieren eines anderen Wohnsettings so sehr gezeigt, wie er aufblühen kann. Und insofern haben wir uns dieser Frage durch viel Ausprobieren, durch viel Hypothesenbildung im Unterstützungskreis angenähert und immer wieder geguckt in der Umsetzung, was wird eigentlich da draus und was zeigt er uns durch sein Verhalten, durch seine Reaktionen und was ist eigentlich so wichtig, dass er ein gutes Leben führen kann. Und da haben wir gemerkt, es geht gar nicht nur um Wohnen, sondern es geht eben auch ganz viel um, wo kann er aktiv sein, wo kann er eingebunden sein, wo kann er städtisches Leben genießen und wann braucht er auch seine Ruhe auf dem Land. Also das war so ein Prozess, der mir, weil er so an qualitativen Fragen immer wieder dicht dran war, glaube ich einfach nie, den werde ich nie aus dem Kopf verlieren. Ja. Und mit der Familie habe ich bis heute Kontakt. Und zum Beispiel gab es zwischendurch nochmal eine Krisensituation, wo sie auch nochmal gesagt haben, wir müssen uns nochmal wieder zusammensetzen, was jetzt einfach gerade in dieser Zeit, wo die Welt ein bisschen zusammenbrach, was braucht's eigentlich jetzt für ihn und wie kriegen wir da auch wieder irgendwie Boden für ihn unter die Füße? Also es ist etwas, wo sie einfach auch auf diesen Unterstützungskreis wissen, dass sie zurückgreifen können. Mhm. Ein Beispiel aus den Begleitungen.
Mhm. Yeah.
Genau, ein anderes Beispiel hatte ich vorhin schon mal kurz genannt, eine junge Frau, die am Ende ihres Studiums sich überlegt hat, ey, wie soll es eigentlich weitergehen? Das, was ich hier gemacht habe, das war spannend, aber ich glaube, das war es noch nicht und das will ich nicht bis zur Rente so machen. Aber was ist denn eine weitere Perspektive? Und diese Planung ist mir so sehr im Kopf, weil sie ist ganz begeistert von Pferden und sie hatte ein eigenes Pferd. Und dieses Pferd hat eine große, große Rolle in ihrem Leben gespielt. Wir haben tatsächlich überlegt, wie kriegen wir das Pferd eigentlich in diese Planung involviert. Wir konnten das nicht in den Raum mit dazu nehmen. Aber im Grunde hat sie immer gesagt, in meinen Unterstützungskreis gehört auch mein Pferd. Und wir hatten zum Beispiel ein großes Foto von diesem Pferd mit im Raum. Und wir haben an manchen Stellen gefragt, oh, was würde wohl das Pferd zu dieser Idee sagen, wenn sie die verwirklicht? Was wäre da eigentlich das Spannende und Wichtige aus Pferdesicht? Also auch das so etwas, das geht mir sicherlich auch nie aus dem Kopf, weil es eine sehr besondere Situation ist. Und immer mal spielen Tiere eine große Rolle. Mal bringt auch jemand einen Hund mit, weil der so ein großer Unterstützer für ihn oder sie ist. Genau, aber ein Pferd lässt sich eben nicht so leicht mit integrieren. Von welcher Situation kann ich noch erzählen? Ich kann vielleicht auch noch mal erzählen von einer Planung, die ich jetzt gerade in der Vorbereitung habe.
Ja.
Genau, da sind wir schon ziemlich lange in der Vorbereitung, fast schon ein halbes Jahr. Und es ist so, dass da zum Beispiel die Initiative vom Amt gekommen ist. Das Amt hat gesagt, boah, wir kommen mit der Teilhabeplanung, die wir hier machen müssen, gar nicht weiter. Wir wissen nicht, was eigentlich wirklich für diese Person relevant ist. Es ist eine Person mit sehr hohem Unterstützungsbedarf, eine Person, die in einer Tagesförderstätte arbeitet, die bei einer Pflegefamilie lebt, die sich verbal auch nicht äußern kann. Und das Amt hat entschieden, um irgendwie eine Perspektive zu entwickeln, braucht es andere Möglichkeiten als die, die wir im klassischen Gespräch haben. Und es wird eine Planung sein, die jetzt im Februar stattfindet und wo wir im privaten Setting planen und wo zum Beispiel ganz viele Fragen auch im Vorfeld aufgetaucht sind von, oh, wer soll in diesem Unterstützungskreis sein? Wen braucht's aus strategischen Gründen da drin? Wer kennt die unterschiedlichen Lebensbereiche dieser Person? Und es wird sicherlich um eine gute Perspektive vorrangig für diese Frau gehen. Aber es geht auch ganz viel um die Frage der Entlastung, des angehörigen Umfeldes, also die Eltern, die Pflegeeltern, die da sind, wie können die eigentlich entlastet werden und was ist so deren Perspektive auch in den nächsten Jahren? Was brauchen die, um diese Unterstützung gut sicherzustellen? Auch das werden Fragen sein, mit denen wir uns beschäftigen. Und insofern, dieses Beispiel habe ich jetzt gerade ausgesucht, weil das ist nicht ganz so üblich, dass einerseits ein Amt die Initialzündung gibt. Und das andere ist, an diesem Beispiel merkt man, okay, manchmal braucht es eigentlich wie zwei Planungen, die man aber auch miteinander verzahnt. Der Blick auf die Person und der Blick aber auch auf das Umfeld, was da auch eine große Unterstützung leistet.
Vielleicht anknüpfend an ein Beispiel mit dem Amt. Wie ist das eigentlich mit der Finanzierung so einer persönlichen Zukunftsplanung? Ist das abrechenbar über die Eingliederungshilfe? Bezahlen die Eltern das sozusagen privat bei dir? Wie ist das?
Ja, es gibt verschiedene Wege. Manchmal zahlen das tatsächlich Familien privat. Also ich hatte mal einen Auftrag, da hat eine Familie gesagt, unserem einen Sohn haben wir den Führerschein finanziert und für unseren anderen Sohn finanzieren wir eine Zukunftsplanung. Mhm. Aber das klappt nicht für alle Menschen, dass das so bezahlt werden kann. Manchmal sind es auch Träger der Eingliederungshilfe, die das übernehmen und sagen, okay, wir bieten so eine Zukunftsplanung an. Dann ist es natürlich immer die Voraussetzung, dass die Person, um die es da geht, auch dort irgendwie bei dem Träger tatsächlich eine Unterstützung in Anspruch nimmt. Also vielleicht dort wohnt oder dort bei der Arbeit unterstützt wird oder wie auch immer. Aber manchmal ist das eben auch eine Möglichkeit. Und ja, es gibt ein kleines Türchen, was man auch auf gesetzlicher Grundlage sozusagen öffnen kann. Im Paragraphen 78 im SGB 9 werden verschiedene Assistenzleistungen beschrieben. Und eine der dort benannten Assistenzleistungen ist die Assistenz zur persönlichen Lebensplanung. Und das ist eine Möglichkeit, eine solche Assistenzleistung zu beantragen, wenn man grundsätzlich eben zu diesem Personenkreis zählt, der das beantragen kann in der Eingliederungshilfe. Und dann letztendlich ist aber meine Erfahrung, dass das sehr individuell geguckt werden muss, ob A, die Voraussetzungen dafür stimmen und ob das Amt das dann auch bewilligt. Häufig kennt gar nicht unbedingt der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin beim Amt diese Möglichkeit. Das heißt, vielleicht ist sogar diese Assistenzleistung bisher gar nicht so im Blickfeld, aber auch die Möglichkeit, dass man diese Assistenzleistung ja mit persönlicher Zukunftsplanung realisieren kann, ist vielleicht gar nicht unbedingt so bekannt. Das heißt, das ist durchaus was, wo man auch nochmal ein bisschen argumentieren muss oder in den Widerspruch gehen muss, je nachdem. Aber eine Option wäre, das über den Paragraphen 78 im SGB 9 zu versuchen, das zu finanzieren. Und damit gibt es durchaus auch Erfahrungen. Aber nicht flächendeckend so, dass ich sagen könnte, ja, wenn man den Antrag so und so stellt, kriegt man auf alle Fälle so und so viele Stunden bewilligt. Ja, also das ist immer eine individuelle Geschichte, die man da draus machen muss.
Nun, so, es gibt, wir haben auch einige Hörer aus Österreich und aus der Schweiz. Kannst du mal sagen, also der Weg ist, also ich kann mir vorstellen, dass du gerne noch in die Schweiz fährst oder nach Österreich. An wen können die sich wenden? Du hattest vorhin schon mal gesagt, es gibt da so ein Netzwerk, da kann man die Adresse auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Und vielleicht möchtest du dazu noch etwas sagen? Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, sehr gerne. Es gibt unterschiedliche Moderatoren, Moderatorinnen für persönliche Zukunftsplanung, die miteinander im Netzwerk persönliche Zukunftsplanung, das ist ein Verein, verknüpft sind. Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung ist ein deutschsprachiges Netzwerk. Das heißt, wir haben Leute aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg, aus Südtirol, überall da, wo man eben Deutsch spricht. Und man kann eine E-Mail an das Netzwerk schreiben und sich dahin wenden und sagen, ich suche in der Region XY einen Moderator, eine Moderatorin für persönliche Zukunftsplanung. Es hilft, wenn man da schon ein paar erste Informationen hineingibt. Zum Beispiel, wie alt ist die Person, die eine Zukunftsplanung machen möchte? Um welches Thema oder um welche Lebenssituation geht es denn gerade? Gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten zu berücksichtigen? Also ist das jemand, der sich verbal gut mitteilen kann oder ist das jemand, der unterstützt kommuniziert oder so etwas? alles das, was einem da wichtig erscheint, kann man da schon mal mit hineinpacken. Und die Verantwortlichen im Netzwerk gucken dann, wen gibt es denn möglichst dicht in der Region? Idealerweise gibt es vielleicht sogar mehr als einen Moderator oder eine Moderatorin. Dann hätte man sogar ein bisschen die Auswahlmöglichkeit, weil vorhin sagte ich ja schon mal, ach, die Chemie, die soll ja auch stimmen, wenn man da so in so einen Prozess einsteigt. Also das Netzwerk würde dann jedenfalls den Kontakt herstellen und einem Namen oder Kontaktdaten nennen, so dass man dann direkt mit der Person in Verbindung treten kann. Und genau, da haben wir auch Kollegen in der Schweiz, in Österreich, die dafür gut ausgebildet sind. Denn das Moderieren von so einem Zukunftsplanungsprozess, dazu ist es wichtig, dass man gut über persönliche Zukunftsplanung Bescheid weiß, dass man seine Rolle gut kennt als Moderator, als Moderatorin, dass man mit den Planungsformaten, es gibt verschiedene große Planungsformate, dass man mit denen gut vertraut ist und dass man auch geübt darin ist, einen solchen Unterstützungskreis zu begleiten. Das ist manchmal ja auch eine ganz schön dynamische Angelegenheit. Ich erinnere mich an eine Planung, die ich begleitet habe, wo ein Vater türenknallend den Raum verlassen hat, weil er einfach mit dem gerade nicht einverstanden war, was seine Tochter und ihr Umfeld da so gerade durchdacht haben. Und das ist etwas, da muss man ja irgendwie auch trotzdem souverän bleiben in so einer Situation. Es kommt nicht immer zu so einer Situation, ganz und gar nicht.
Das ist nicht immer nur Friede, Freude, nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, ja?
Nee, nicht immer, genau. Es ist vieles freudig und schön. Und manchmal ist es aber auch berührend. Manchmal kullern einfach Tränen, weil auch vielleicht sich ganz viel angestaut hat oder was auch immer. Also all das muss gehandelt werden. Und das braucht eine gute und sensible Begleitung. Und dafür bilden wir im Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung auch Moderatoren, Moderatorinnen aus. Wir haben Qualifizierungsweiterbildungen dafür, so dass wir mittlerweile ein breites Netzwerk haben an Leuten. Und ja, die kann man da erfragen, wo gibt's in meiner Region eine entsprechende Person.
Du machst ja selber auch Fortbildungen, ne? Ausbildung. Mhm. Also wenn jemand jetzt auch Interesse haben sollte zu sagen, oh, ich möchte nicht nur sozusagen eine persönliche Zukunftsplanung, dass die über mich persönlich gemacht wird, sondern ich kann mir auch vorstellen, so etwas zu lernen, zu moderieren, dann ist ja dieses Netzwerk auch ein Ansprechpartner. Beziehungsweise du gehst ja sogar auch in Institutionen, ne, und berätst die.
Ja, genau. Also ich biete Fort- und Weiterbildungen an. Man kann zum Beispiel in so einem Zweitagesseminar einfach schon mal ein bisschen über die Grundlagen von persönlicher Zukunftsplanung lernen. Und so allererste methodische Dinge auch ausprobieren. Da geht's noch nicht in so einem Zweitagesseminar darum, schon gleich in das Moderieren von einem Unterstützungskreis einzusteigen. Aber manche Fragen von Zukunftsplanung brauchen auch nicht immer das ganz, ganz große Setting, sondern vielleicht hört jetzt auch jemand diesen Podcast, der sagt, oh, ich arbeite im Beratungskontext und da könnten vielleicht Elemente aus der Zukunftsplanung hilfreich sein. Dann würde sich zum Beispiel so eine zweitägige Einführungsfortbildung anbieten. Da schnuppert man hinein, da kriegt man eine Idee von dem Prozess, da erfährt man was über Beispiele. Ja, und dann lernt man auch so erste Methoden kennen und probiert die auch immer für sich selber aus. Oder wenn man Lust hat, viel intensiver da einzusteigen, dann kann man so eine Weiterbildung besuchen. Die machen wir immer als inklusives Angebot. Das heißt, wir lernen in einer auch möglichst heterogenen Gruppe. Da können Fachpersonen dabei sein, da können Angehörige dabei sein, da können Menschen mit eigener Behinderungserfahrung dabei sein, da können Menschen dabei sein, die gar nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben. Und da lernen wir über den Zeitraum etwa eines Jahres von der Pike auf, was ist eigentlich persönliche Zukunftsplanung und wie geht das eigentlich mit dem methodischen Arbeiten und wie geht das mit dem Moderieren von Unterstützungskreisen. Und wie fühlt sich das eigentlich an, selber zu planen? Also da machen wir auch ganz viele Planungen und man lernt an den eigenen Erfahrungen da auch ganz viel. Und diese Weiterbildungen, die werden regelmäßig auch im gesamten deutschsprachigen Raum angeboten, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
Ja, Karin, ich würde zum Abschluss nochmal zwei, drei persönliche Sachen fragen. Die Staffel, die heißt ja Im Wachstum und so wie du es erzählt hast, du bist ja in diesen Prozessen, wo Menschen manchmal ja orientierungslos sind, ne? Oder man kann auch sagen, in gewisser Weise ist man ja auch so verletzlicher, ne? Oder offener unsicher. Und du begleitest die in diesem Prozess da, wo man noch nicht, ja, wo man für sich noch keine eigentliche Idee hat, wo es hingehen soll, dann bist schon so eine, zu konkreten Absprachen. Ja, das ist eigentlich eine unheimlich schöne Aufgabe. Und die verknüpfte Frage an dich damit ist, woran bist du jetzt mit den Jahren gewachsen, mit so vielen Eindrücken, so vielen Menschen, die sich so, ja, so, ja, Veränderungsprozessen gestellt haben? Was war da für dich so eine Essenz oder ist so eine Essenz?
Also ich finde, das ist wirklich eine der schönsten Aufgaben. Ich werde sie nicht aufgeben, sondern ich finde, das ist das Tollste, was man tun kann, Menschen bei solchen Fragen zu begleiten. Egal wie klein oder groß sozusagen solche Prozesse sind oder wie lang oder wie kurz, das ist ein tolles Setting, in dem ich mich da häufig bewege. Ich bin sehr gewachsen an vielen sehr, sehr, sehr berührenden Begegnungen mit Planenden, mit ihrem Umfeld. Ich bin gewachsen darin, ja, einfach auch, oder anders gesagt, ich empfinde tiefe Dankbarkeit an so vielen ganz persönlichen Ansichten, Empfindungen, Ideen teilhaben zu dürfen. Das bringt mich ganz oft selber ins Nachdenken. Das hilft mir dabei, mich auch selber nochmal bestimmte Fragen zu fragen, mich zu justieren, zu überlegen, wie will ich das eigentlich? Was ist mir wichtig? Mich selber manchmal auch wieder zu hinterfragen und zu relativieren. Also das sind alles Dinge, die mich selber total wachsen lassen, in großer Dankbarkeit und auch oft in großer Ehrfurcht vor dem, was Menschen leisten, was sie erlebt haben, was ein Umfeld auf die Beine stellt und bewegt. Und ich bin gewachsen auch in dem Zutrauen, dass wenn Menschen ernsthaft ein Interesse an Veränderung haben, dass dann so viel möglich wird. Auch wenn wir am Anfang denken, boah, das wird doch nichts oder boah, wird das schwierig. Aber welche Energie da freigesetzt wird und welche Türen sich öffnen können, in diesem Zutrauen bin ich auch sehr gewachsen über all die Jahre.
Ja, danke. Gibt's etwas, was du in deiner Zukunft jetzt noch unbedingt machen möchtest, was so noch vor sich hin schlummert und gärt?
Ja. Tatsächlich eine schon ganz schön lang gehegte Idee, die ich tatsächlich, irgendwann will ich sie umsetzen, ist, ich würde super gerne mal auf einem Hausboot leben. Ob ich da dann viele Jahre lebe, das weiß ich nicht. Aber das möchte ich gerne mal irgendwann ausprobieren. Das ist nichts, wo man denkt, oh, das geht ja gar nicht. Ich habe Ideen, wo das gehen kann. Aber ich habe es bisher noch nie gemacht. Also mich animieren sehr diese Hausboote, die ich zum Beispiel in Groningen liegen sehe, in den Niederlanden. Das ist für mich etwas, was ich mit einem ganz, ganz schönen Lebensgefühl verbinde. Und etwas also anderes,
Richtung Lankenauer Höft, ne? Also ich kann ein bisschen mitreden, weil ja, meine Frau ist Bremerin und meine Schwiegereltern wohnen da. Da gehen wir dann öfter mal spazieren. Deswegen schnappe ich jetzt einfach hier so ein paar Begrifflichkeiten auf. Aber wir gehen da ab und also wirklich gerne hin. Und ja, gucken da raus durch die Weser. Ja, hat auf jeden Fall was, ja.
Ja, definitiv.
Aber genau,
kann man auch ganz schöne Sonnenuntergänge sehen. Und genau, da gibt es übrigens auch ein paar Hausboote, die da liegen.
Ja, ja, aber Groningen hört sich natürlich noch exotischer an.
Ja, also das ist so ein bestimmtes Lebensgefühl, was da in mir sofort aufkommt. Und das andere, was ich unbedingt wieder mehr machen möchte, ist Reisen. Ich will gerne noch mehr von dieser Welt sehen. Ich will gerne anderes noch entdecken. Das ist etwas, ja, das soll in meiner Zukunft auf alle Fälle mehr wieder vorkommen.
Und eine Frage, die stelle ich immer zum Schluss, ist die Wunschfrage, wenn du einen Koffer mit mehreren Millionen hättest, wohin würdest du das Geld stecken? Meistens frage ich dann immer Richtung Forschung oder Erfahrung im Kontext von WBS, aber vielleicht kannst du es ja sagen im Kontext dessen bei der persönlichen Zukunftsplanung, wo würdest du denken, da sollte man die Millionen investieren?
Ach, wahrscheinlich würde ich sie gut aufteilen, aber was mir definitiv dazu einfällt ist, ich würde sie gerne investieren, damit Menschen die Möglichkeit haben, über sich und ihre Zukunft nachzudenken und eine gut moderierte Zukunftsplanung auch finanziert wird und all so etwas. Ich würde sie aber auch richtig, richtig gerne investieren in Dienstleistungen, die mehr helfen, als dass sie irgendwie Strukturen bedienen. Dienste, die es vielleicht so nicht gibt, Unterstützungsdienste, die wegkommen von, das haben wir aber schon seit 30 Jahren so gemacht und deswegen machen wir das weiter so, sondern die einfach sehr flexibel auf die Bedarfe und Wünsche und Ideen von Menschen reagieren, die ihre Auftraggeber sind. Also sowas aufzubauen und mehr aufzubauen, sowas gibt es ja zum Teil auch oft dann eher in Form von Projekten. Aber im Sinne von regelfinanzierten Diensten, dafür würde ich gerne Millionen ausgeben, damit es das mehr gibt in unserer Landschaft.
Das ist doch ein schöner Ausblick. Caroline, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, so viele, ja, über diesen spannenden Prozess so viel berichtet hast und hoffentlich den ein oder anderen Eltern Ideen geben hast, aber natürlich auch jugendlichen Erwachsenen, die hier zuhören. Danke, Caroline.
Sehr, sehr gerne. Und ja, wann immer jemand was wissen möchte, einfach melden beim Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung. Danke, dass ich hier sein konnte und das Thema einbringen konnte.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.